Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Gestern erst haben wir hier darüber gesprochen, dass mehrere prominente People of Color in den USA Joe Biden, den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, ausdrücklich und auch ziemlich dringlich dazu aufgefordert haben, als Vizepräsidentin eine Woman of Color, also eine schwarze Frau, zu nominieren. Ein berühmter Radiomoderator hat das sogar so formuliert: Wir wollen nicht die Wahl haben zwischen zwei Teufeln, sondern wir wollen auch die Wahl haben zwischen einem Nicht-Teufel. Nicht besonders nett, was Joe Biden angeht, aber das wurde wortwörtlich so gesagt in diesem Zusammenhang. Und Biden hat reagiert. Er hat jetzt tatsächlich eine schwarze Frau, die Senatorin aus Kalifornien, früher dort Generalstaatsanwältin und Justizministerin Kamala Harris, nominiert. Und über diese Entscheidung wollen wir sprechen mit Torben Lütjen. Er ist Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Kiel. Er war bis vor kurzem Associate Professor of European Studies and Political Science an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee. Und erst im April ist sein Buch erschienen: Amerika im Kalten Bürgerkrieg, wie ein Land seine Mitte verliert. Schönen guten Morgen, Herr Lütjen.
Ja, guten Morgen.
Ich habe es ja gesagt, er ist ja regelrecht Joe Biden gedrängt worden, eine solche Entscheidung zu treffen. Ist das jetzt wirklich in Ihren Meinung eine Herzensentscheidung oder ist es letzten Endes in erster Linie doch eine strategische Entscheidung?
Also ich glaube, wenn man einen Kandidaten sucht für die Vizepräsidentschaft, dann darf man davon ausgehen, dass das Herz dabei sowieso keine ganz große Rolle spielt. Das sind ja sowieso komplizierte Rechenaufgaben. Erst einmal der Arithmetik innerhalb der Partei, also in diesem Fall natürlich, dass Kamala Harris an zwei wichtigen demografischen Gruppen sozusagen Häkchen machen kann, wenn man so will. Also sie ist schwarz, sie ist eine Frau. Das ist natürlich Teil dieser Kalkulation. Das ist ja sehr, sehr eindeutig. Und viele andere Faktoren, die da hineinspielen, glaube ich, die haben mit Herz nicht so viel zu tun, sondern Wahlkampfstrategie. Überlegen sich ja sehr genau, machen Umfragen, wer wo in welche Wählersegmente hineinstoßen kann. Und ich glaube, insofern ist es natürlich so eine Entscheidung, die strategisch gesteuert ist und jetzt nicht irgendwie emotional.
Auch wenn es viele, wird das sagen, eher zu wenig gibt, aber sie ist ja nun nicht die einzige schwarze Politikerin in diesem Land. Also ist sie immerhin innerhalb dieses Bereichs die richtige Wahl in Ihren Augen?
Kommt darauf an, wonach man geht, glaube ich. Also ich denke schon, dass am Ende die Wahl einfach eine sichere Wahl gewesen ist. Sie ist diejenige gewesen, die am stärksten in der Öffentlichkeit gestanden hat. Das bedeutet immer, egal wie gut man alle Kandidaten durchleuchtet, nimmt man jemanden, der bereits von der Öffentlichkeit selbst durchleuchtet wurde, dann ist einfach die Gefahr nicht ganz so groß, dass man dort vielleicht irgendwas findet, dass Schwächen vielleicht auffallen, dann erst im Laufe des Vorwahlkampfs. Das macht sie sicherlich zur sicheren Wahl. In anderer Hinsicht natürlich, glaube ich, ist sie durchaus auch eine Kandidatin, die nicht in der ganzen Partei unumstritten sein wird, weil sie eben nicht als ganz links progressiv gilt. Sie hat sich zwar auch, wie viele andere Demokraten, seit 2016 relativ kontinuierlich nach links bewegt, hat also genau wie Biden auch gesehen, woher der Wind weht, hat auch im Wahlkampf dann Positionen übernommen, die schon relativ weit an Bernie Sanders vielleicht waren. Gleichzeitig gilt sie eigentlich natürlich eher als moderate Kandidatin. Sie hat einen sehr umstrittenen Record, also sehr umstrittene Bilanz in ihrer Zeit als Generalstaatsanwältin von Kalifornien mit vielen Verurteilungen und so weiter. Das heißt, da gibt es auch einige sicherlich, die nicht ganz glücklich mit ihr sein werden. Am Ende glaube ich, wenn man diese Entscheidung einordnen will, hat man doch den Eindruck, dass Biden sich nicht ganz so viel Sorgen macht. Dieser linke Flügel könnte am Ende zu Hause bleiben, sondern glaube ich eher den Eindruck hat, er möchte jemanden auswählen, der nicht die sowieso schon enttäuschten Trump-Wähler, die vielleicht unter Umständen zu Hause bleiben oder sogar für ihn wählen, die nicht nochmal aufzuwecken sozusagen mit einer ganz linksprogressiven Kandidatin und dafür eben jemanden zu nehmen, der nicht unbedingt jetzt irgendwie als politisch radikal gilt. Dafür steht sie sicherlich.
Zugespitzt ist die Frage, die sich jetzt stellt, auch nachdem Sie das gerade gesagt haben, natürlich auch, ist Kamala Harris eigentlich wählbar für alte, weiße, christliche, heterosexuelle Männer?
Alte, weiße, christliche, heterosexuelle Männer. Die Frage ist ja, wie viele von denen, wenn sie wirklich sehr christlich sind, alt und weiß spielt auch eine Rolle, aber nicht ganz so stark, ob die überhaupt offen sind für irgendeinen Kandidaten der Demokraten oder Vizepräsidentschaftskandidaten. Ich meine, grundsätzlich, glaube ich, darf man die Bedeutung dieser Entscheidung, zumindest für den Wahlausgang, jetzt ohnehin vielleicht nicht überschätzen. In einem Land, wo die Wählerlager so festgefügt sind, gibt es nicht ganz so viel Beweglichkeit. Aber sie ist sicherlich wählbarer vielleicht als andere schwarze Kandidatinnen, die auch zur Wahl standen, die vielleicht sehr viel umstrittenere Bilanzen haben. Sie hat, wie gesagt, da wo es um Justizreform geht oder dort, wo es um Kriminalitätsbekämpfung geht, ja eher sich selbst so ein, hat sich sogar selbst so genannt, so ein Image erarbeitet, hat sich selbst Top-Cop von Kalifornien genannt, also Oberpolizist von Kalifornien. Also wollte man jemanden nehmen vielleicht, der dort eben nicht ganz große Ängste auslöst, dann wäre sie wahrscheinlich die richtige Wahl.
Ich habe das Gefühl, es gibt einen Ort, wo sie ganz große Ängste auslöst, nämlich das Weiße Haus. Also Donald Trump, finde ich, wirkt seit wenigen Wochen zum ersten Mal in seiner Amtszeit auch öffentlich etwas verunsichert. Und die selbst, glaube ich, für Weiße Hausverhältnisse erstaunlich aggressive Art, in der man sofort auf diese Entscheidung von Joe Biden reagiert hat, die ist für mich, das ist jetzt Küchenpsychologie ein Zeichen, also die freut das nicht so, wen er da ausgewählt hat.
Das weiß man nie ganz genau. Ich glaube, die haben sicherlich auf alle 6, 7 Kandidaten, die so ein bisschen auf der Shortlist standen, sicherlich Dossiers vorbereitet gehabt. Aber klar, wenn man seit gestern Nacht oder vorher schon, wo es ein bisschen durchsickerte vielleicht, sich die konservativen Nachrichtenseiten anguckt, ging es sofort los. Auch bei Trump ging es sofort los. Bei all den Sachen, die bisher versucht wurde, eigentlich, die alle nicht so recht funktioniert haben, anders als bei Clinton, Biden irgendwie negativ zu definieren als senil oder so etwas in der Art, ist, glaube ich, die verzweifelste Karte vielleicht, auf die Republikaner jetzt eben setzen, zu sagen, naja, er ist im Grunde nur so ein trojanisches Pferd, nicht? Und hinter ihm steht eigentlich eine sehr linke Partei, die Amerika komplett verändern will. Etwas, was man Biden nicht vorwerfen kann, aber vielleicht allen, die dahinter stehen, dann vielleicht schon. Das haben sie natürlich jetzt auch sofort versucht, sie jetzt linksradikale Politikerinnen sozusagen zu plakatieren, was relativ schwierig ist. Und da würde ich Ihnen recht geben, das erklärt vielleicht dann eben auch die zunehmende Aggression oder Aggressivität in der Attacke, jetzt erst recht eben zu versuchen, jemanden dann auf diese Art und Weise dann eben aufs Schild zu heben. Ja.
Viele Trump-Gegner, nicht nur in den USA, sondern ich würde fast sagen auf der ganzen Welt, sind recht optimistisch schon seit Wochen, seit es Umfragen gibt, in denen Joe Biden kontinuierlich recht deutlich vor Donald Trump liegt. Und die sagen jetzt natürlich, dadurch, dass er durch diese Entscheidung für Kamala Harris noch für andere Zielgruppen wählbar geworden ist, wäre das jetzt schon fast gelaufen. Sehen Sie das genauso? Können wir wirklich jetzt schon sagen, ab November ist Donald Trump ein Ex-Präsident?
Also wer es wirklich schon für gelaufen hält, der muss wirklich ein sehr großes Vertrauen haben in all das. Ich meine, 2016, ich auch, wie viele andere, waren wir auch relativ sicher. Man muss dazu sagen, die Umfragen sprechen nochmal eine viel deutlichere Sprache als 2016. Insofern gibt es sicherlich Anlass zu der Vermutung, es könnte diesmal anders laufen. Aber in diesen 3 Monaten kann echt noch was passieren. Und wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, eine Menge Wähler sind sowieso nicht unentschieden, sind sehr stark den Lagern zugeordnet. Das heißt, Trump ist auch jetzt nie unter diese 40% gefallen. Und alles, was dazwischen noch beweglich ist, das kann sich nochmal wieder verändern. Also zwischendurch stand er auch besser da, obwohl jeder wusste, welche Art von Politiker dann im Weißen Haus sitzt, charakterlich, moralisch und so weiter. Und da kann noch etwas passieren. Denken wir nur an die TV-Debatten und wenn Biden vielleicht, was nicht, glaube ich, nur denunziatorisch ist, sondern wo schon ein bisschen Wahrheit ist, wenn sich herausstellen sollte, dass er mental vielleicht nicht mehr 100% auf der Höhe ist, vielleicht ihm Ausrutscher passiert oder so etwas, wenn vielleicht die Proteste weiter eskalieren, wenn Trumps Parole nach Law and Order, nach Recht und Ordnung, der bisher so ein bisschen verpufft, dann vielleicht stärkere Wirkung entfaltet, dann glaube ich zumindest, dass es in entscheidenden Swing States auf jeden Fall auch mal eng werden kann. Also jetzt schon zu sagen, das Ding ist gelaufen. Ich glaube, wer das macht, der hat auch 2016 nicht richtig aufgepasst und daraus keine Lektion gezogen.
Torben Lütjen, Professor für vergleichende Politikwissenschaft in Kiel und Autor des Buches Amerika im Kalten Bürgerkrieg, wie ein Land seine Mitte verliert, am Mittwochvormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Lütjen.
Ja, danke schön.